war halt oft da irgendwie an der Front, wo die afghanische Armee gegen die Taliban gekämpft hat, wo der Kugelhagel über die Straßen fegte. Das war eine Schülerin hier, die hat dann in der Fragerunde gefragt, so wie kann ich das machen, wie kann ich für die New York Times schreiben? Und wurde dann von der sogenannten Fremdenpolizei dann aufgegriffen.
Das war gerade Emran Feroz, freier Journalist und Autor und heute zu Gast bei uns im Podcast. Wir sprechen heute über das Leben als freier Investigativjournalist, Diversität in deutschen Medien und die Berichterstattung zu Gaza und Afghanistan.
Reporter Insights ist eine Produktion der Reportageschule und Reportagen FM.
Willkommen zu einer neuen Episode von Reporter Insights. JournalistInnen erzählen ihre Geschichte. Mein Name ist Karim Natur und ich bin Teil des 21. Jahrgangs hier an der Reportageschule in Reutlingen. Ich bin heute euer Host. Hier laden wir JournalistInnen ein, die uns inspirieren und fragen sie aus. Wir wollen wissen, wie sie angefangen haben, wo sie richtiges Reporterglück hatten und was sie gerne früher gewusst hätten. Emran Feroz ist ein österreichisch-afghanischer Journalist, Kriegsreporter und Autor. Er hat unter anderem für die New York Times, The Intercept, Zeit und Spiegel geschrieben. Heute will ich mit ihm darüber sprechen, wie er zum Journalismus kam und warum er dabei geblieben ist. Und warum er schreibt, dass er in Bezug auf die journalistische Zunft in Deutschland fast jede Hoffnung verloren hat. Herzlich willkommen, Emran. Du kommst ja gar nicht von so weit weg. Woher bist du jetzt angereist?
Ich wohne in Böblingen und hallo auch von meiner Seite.
Genau, du warst schon mal an der Reportageschule, ne? Du hast einen Vortrag hier.
Genau, also ich war hier kein Schüler, aber ich hatte hier mal einen Vortrag. Das ist mittlerweile, glaube ich, 8 Jahre her.
Worüber hast du den gehalten?
Das war das Thema meines ersten Buches, was 2017 erschienen ist. Das hieß Tod per Knopfdruck und das war eigentlich so eine lange investigative Recherche über den amerikanischen Drohnenkrieg in Afghanistan, Pakistan, Somalia und die deutsche Verwicklung in dem Ganzen und so weiter.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Ich habe in deinem Buch Vom Westen nichts Neues gelesen, dass dein Papa der erste Afghane in Tirol war. Stimmt das?
Ja, das stimmt höchstwahrscheinlich. Also ich glaube, wir hätten das mitbekommen, wenn irgendwelche anderen Afghaninnen dort zu der Zeit aufgetaucht wären. Aber das ist richtig. Also mein Vater kam in den 70er Jahren erst nach Deutschland und zog dann weiter nach Österreich und dort bin ich dann auch auf die Welt gekommen.
Das heißt, also beide deine Eltern sind aus Afghanistan gekommen?
Richtig, meine beiden Eltern, wobei meine Mutter dann später kam, also deutlich später. Aber mein Vater kam eigentlich nicht als Geflüchteter, sondern als Student in dieses Land. Und das hatte auch einen Grund, und zwar hatte er an einer deutschen Schule maturiert, wie man in Österreich sagt, also ein Abitur gemacht. Und ist dann logischerweise in ein deutschsprachiges Land gezogen, in einer Zeit, in der es noch keinen Krieg gab in Afghanistan.
Mhm. Und warum nach Österreich dann? Nicht nach Deutschland oder so?
Also er kam erst tatsächlich in München an. Mein Vater lebte auch erst in München und wollte auch erst in Deutschland bleiben. Also eben, weil diese Deutschlandverbindung eindeutiger war und weil die meisten Menschen in Afghanistan in erster Linie auch Deutschland kannten und nicht Österreich. Aber es gab dann einen Vorfall, also er kam hier an in Deutschland und hat dann ein paar Monate gearbeitet, um sich ein bisschen so zurechtzufinden. Und dann hat er aber irgendwann vergessen, sein Visum zu verlängern. Aha. Und er wusste das nicht, also mit Anfang 20. Er wusste das nicht, er hatte das einfach verschlafen und wurde dann von der sogenannten Fremdenpolizei dann aufgegriffen und war dann im Gefängnis.
In München auch?
In München im Gefängnis.
Aha.
Und das hat ihn ziemlich traumatisiert, weil er war dort, wie er bis heute sagt, mit einem Mörder eingesperrt.
Oh Gott.
Und er hat das nicht verstanden, oder mit einem mutmaßlichen Mörder, aber er hat halt nicht verstanden, wieso er da so gleich behandelt wird wie ein richtig schlimmer Krimineller. Und es war dann so, dass mein Großvater, der halt sehr gut betucht war und auch im diplomatischen Dienst und so weiter tätig war in Afghanistan, der hat dann mit Hilfe von Geld und einem Anwalt halt aus der Ferne, ohne Internet und so weiter, muss man bedenken, meinen Vater rausgeholt. Und dann hat Deutschland zu ihm gesagt, er müsse mal vorerst raus. Und dann ist er halt zum Studium, also es war relativ unkompliziert dann, er konnte dann einfach zum Studium nach Österreich.
Ja, wir sind schon mitten in deiner Familiengeschichte jetzt. Du bist ja Journalist, wir machen nochmal einen Schritt zurück. Kannst du dich jetzt spontan an deinen ersten Artikel erinnern, den du geschrieben hast?
Zurückgeblättert.
Ja, wobei man sagen muss, was ist deine Interpretation von dem Artikel? Also ich kann mich sowohl an meine ersten publizistischen, also an meine ersten Texte, die auch in einem Medium publiziert worden sind, erinnern, aber ich würde sogar weiter zurückgehen und sagen, so die ersten politischen Artikel, das waren so meine Schularbeiten im Gymnasium. Weil immer, wenn es um politische Themen ging, war ich sehr darauf bedacht, loszuschreiben. Also es waren dann halt Erörterungen, einfach Essays, die ich da geschrieben habe. Und ich weiß noch, was wirklich ausschlaggebend war, glaube ich, also sowohl für mich als auch für meine Deutschlehrerin, also ich habe eine Klasse wiederholen müssen im Gymnasium, und diese neue Deutschlehrerin, die ich dann hatte, die war halt sehr korrekt, würde ich sagen. Die verfolgt auch meine Arbeit bis heute und so. Ich sehe das immer wieder auf Instagram und auf.
Ihr seid noch in Kontakt.
Ja, ja, und das freut mich sehr. Aber es war wirklich so, dass diese Frau, also ich habe einen Text geschrieben über das damalige Minarettverbot in Österreich, das diskutiert wurde, hauptsächlich von der rechtsextremen FPÖ. Und ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich natürlich auch als muslimischer Mensch irgendwie mich sofort angesprochen gefühlt und dachte mir, ja, ich muss da jetzt irgendwie den besten Text abliefern, weil ich habe gemerkt, auch in meinem Umfeld, also auch in meiner Klasse, gab es Leute, die Sympathien hatten für solche politischen Ideen, dass sie das gar nicht so schlimm fanden und in ihrer Position sich zum Teil kaum unterschieden haben von den Rechtspopulisten und so. Und ich dachte mir so, ich muss den besten Text schreiben, einfach um zu zeigen, wie argumentativ falsch das Ganze ist, was hier debattiert wird und wie populistisch das ist. Hab dann drauf losgeschrieben, eine Woche später kam eine Lehrerin, kam direkt auf mich zu und hat gesagt, gratuliere, du hast die beste Arbeit der Klasse geschrieben. Und ich habe auch gemerkt, wie diese anderen Leute, das, also die haben sich echt so ein bisschen aufgeregt und dachte so, wieso hat der jetzt die beste Arbeit geschrieben? Also es war schon eine Genugtuung für mich. Und diese Lehrerin meinte dann, hey, du schreibst doch so toll, mach doch irgendwie was draus und vielleicht kannst du ja irgendwo irgendwas publizieren und so. Und das war eigentlich so rückblickend, glaube ich, so mein erster politischer Text, mein erster Artikel. Aber der erste, der dann
wie alt warst du da? Welche Klasse?
Ich war, glaube ich, 17 oder 18.
Aha.
Genau.
Und das war für dich so, ich kann was bewirken mit meinen Argumenten.
Genau, richtig.
So ein Schlüsselmoment.
Genau, ja. Ich habe dann angefangen, so auf WordPress Texte zu veröffentlichen. Alle möglichen Texte, also auch so Interviews. Ich habe einfach so drauf losgemacht. Aber so die ersten Artikel von mir, die sind dann in lokalen Uni-Zeitschriften in Österreich erschienen.
Und du arbeitest jetzt als freier Journalist, komplett frei, schon immer, ne?
Also genau, du warst komplett
nie irgendwo
frei.
Angestellt.
Ich war noch nie irgendwo angestellt, komplett frei. Es war dann bei mir so, ich bin halt dann den Weg des Journalismus weitergegangen und wollte mich aber erst, also Anfang der 20er, sag ich mal, meiner 20er, wollte ich mich nicht festlegen, ob ich dann wirklich am Ende Journalist sein werde. Das heißt, ich wollte erstmal raus aus Österreich. Ich habe in Österreich.
Aus Innsbruck.
Genau, aus Innsbruck. Ich hatte dann auch einen Platz, eine gute Gelegenheit. Also eigentlich, also da gab es eine Aufnahmeprüfung an der Journalismus FH in Wien. Die hatte ich bestanden. Und danach gab es noch so pro forma irgendwie so ein Abschlussgespräch, zu dem man halt, also das war eigentlich ein Platz, den ich da hatte. Und dann dachte ich mir aber, nee, ich habe keinen Bock auf Österreich. Und Österreich ist so klein und was passiert in Österreich? Naja, es gibt nur so ein paar Medien und am Ende landet man halt da irgendwo. Und Deutschland ist halt schon größer. Das war da meine damalige Sicht auf das Ganze. Und dann bin ich nach Tübingen zum Studium gezogen. Und deshalb bin ich auch hier in der Gegend gelandet. habe Politikwissenschaften, Islamwissenschaften und Philosophie dann in Tübingen studiert, aber habe schon sehr früh, also eigentlich während des ersten Semesters schon gemerkt, okay, dieses ganze Akademische und so, das ist halt etwas, was ich zwar kann, aber was nicht das ist, was ich will.
Warum?
Weil ich wollte, dass möglichst viele Menschen das lesen, was ich schreibe. Und ich habe gemerkt, so, also diese akademischen Texte, wissenschaftliche Texte, liest halt leider kaum jemand. Und ich wollte was bewirken. Ich wollte auch in möglichst einfacher Sprache schreiben. Ich wollte wirklich, dass das durch alle Schichten geht und so. Und habe dann angefangen eben weiter, also habe nicht angefangen, sondern weiter einfach meine freie journalistische Tätigkeit ausgeübt. Und das wurde immer mehr und mehr und immer ernster und ernster, bis ich irgendwann dachte, naja, okay, ich schreibe viel über Afghanistan oder Zentralasien oder auch den Nahen Osten, aber es wäre halt gut, da irgendwie auch präsent zu sein, dorthin zu reisen. Und dann gab es 2014 Präsidentschaftswahlen in Afghanistan und ich dachte mir, okay, entweder du gehst jetzt nach Berlin und machst irgendein langweiliges Praktikum.
Von Tübingen aus.
Genau.
Ja.
Oder du fliegst nach Kabul und berichtest von dort, weil ich dachte mir damals auch so, wieso sollte ich das nicht können? Also es gibt kulturelle Barrieren, es gibt sprachliche Barrieren, an denen viele KollegInnen scheitern, aber ich kann das vielleicht alles durchbrechen.
Weil du kannst die Sprachen.
Genau, es gibt zwei Amtssprachen, also es gibt viele Sprachen in Afghanistan, es gibt zwei Amtssprachen, Dari bzw. Farsi, also das afghanische Persisch und Pashto. Erste, das ist meine Muttersprache, die ich damals schon eigentlich fließend beherrscht habe. Ich kann auch Pashto, aber meine Muttersprache ist Dari. Und ja, es ist das halt auch Lingua Franca in Afghanistan, sag ich mal. Und das war natürlich ein großer Vorteil.
Du bist hingeflogen und wie hast du das dann gemacht?
Ja, so. Ich bin einfach hingeflogen, also Flixbus von Innsbruck, Semesterferien. Da war ich in Innsbruck, habe einen Flixbus nach München genommen und dann hat damals verrückt 650 Euro oder so Hin- und Rückflug über, also mit Turkish Airlines über Istanbul. Dann war ich das erste Mal in meinem Leben in Kabul.
Vorher noch nie da gewesen. Wie war das für dich?
Ja, es war natürlich auch etwas Emotionales. Es war auch so, dass meine Familie hier, also meine Eltern, die waren nicht glücklich damit. Vor allem mein Vater war in den ganzen Jahren nie wieder dort. Obwohl viele Menschen aus der afghanischen Diaspora nach Beginn des NATO-Krieges in Afghanistan zurückgekehrt sind, gab es gleichzeitig auch viele, die nie dort waren. Und mein Vater war halt einer von denen. Ist bis heute einer von denen, er war bis heute nicht dort. Aber er hat halt einfach so viel Angst gehabt und solche Sorgen gehabt, dass es schwer war, ihn zu überreden. Meine Mutter war mehr in Afghanistan gebunden, weil sie halt auch viel mehr Verwandte dort hatte und auch immer wieder ab und zu dort gewesen ist. Und dann hat halt meine Mutter gesagt, okay, dann fliege ich halt mit und besuche meine Verwandten und du lernst auch deine Familie kennen und dann machst du halt deine Arbeit.
Schön.
Und das war echt schön. Also ich war dann halt, also die erste Reise nach Afghanistan war mit meiner Mutter.
Wie lange wart ihr dann da?
4 bis 6 Wochen, irgendwie sowas.
Okay.
Genau, also es war schon ein längerer Aufenthalt.
Und hat es so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast? Also hast du bekommen, was du wolltest?
Ja, rückblickend ja. Eigentlich schon. Ich meine, die Erwartungen waren jetzt auch nicht so hoch. Ich war jetzt nicht dort, um eine mega krasse irgendwas Recherche zu machen, sondern ich dachte mir nur, okay, es sind Präsidentschaftswahlen. Das wurde hier im Westen sehr zelebriert und romantisiert, weil es dann hieß, schaut mal her, wir haben es geschafft, dass die Afghanen jetzt wählen. Also der erste demokratische Machttransfer, so wurde das hier dargestellt, der würde jetzt dort stattfinden. Und natürlich war halt vieles davon auch in Kabul in der Hauptstadt. Und dann konnte ich, also ich dachte mir, naja, ich gehe einfach, also ich rede einfach mit den Leuten und schau mal so, wie die Lage ist und je nachdem, was sich ergibt. Also ich lasse alles irgendwie so auf mich zukommen und that's it. Und so war es dann auch. Also es hat dann gut geklappt und ich habe dann auch natürlich viele andere Themen, die mir wichtig waren, einfangen können. Aber ich konnte auch viele persönliche Themen einfangen. Ich habe dann zum Beispiel, das war sehr nett, das neue Deutschland hat mir dann damals angeboten, einen Blog aus Kabul zu führen, während ich dort bin.
Für also die 6 Wochen sozusagen.
Genau, ja. Und dann konnte ich auch relativ unkompliziert kurze Texte raushauen und irgendwelche Gedanken und so. und Beobachtungen und ich durfte das danach dann auch so ein bisschen fortführen. Und das war echt gut. Also hat kein anderes Medium so gemacht, nur ein kleines linkes Medium. Ja. Mit wenig Ressourcen, aber es war für mich absolut zufriedenstellend. Und genau, so begann meine ganze Afghanistan-Arbeit, die danach dann, also ich war dann jedes Jahr dort und auch zum Teil mehrmals dort und so. Und es wurde immer ernster, es wurde immer, also ernst war es von Anfang an, aber ich habe dann auch wirklich viel vom Land erlebt, was halt viel in der hier in der Berichterstattung zu kurz gekommen ist.
Ja. Du hast eben gesagt, als du von Österreich nach Deutschland gegangen bist, war das für dich so, hier gibt's mehr Medien, mehr Perspektiven. Aber du hast auch gesagt, so hast du das damals gesehen. Hat sich das geändert dann oder was meinst du damit?
Ja, also Deutschland ist ja 10-mal so groß im Vergleich zu Österreich, also 10-mal größer. Es gibt auch eine facettenreichere Medienlandschaft, also ich kann auch gern diese Medien nennen. Ich schreibe auch für alle. In Österreich gibt's so den Standard, dann gibt's die Presse, also alles in Wien, dann gibt's halt den ORF, dann gibt's das Profilmagazin, die Wiener Zeitung. Ja, und dann hört's schon auf. Dann das alles danach, das sind so Lokalmedien. Und in Deutschland hast du halt so, es war halt immer so mein Gedanke, so Spiegel, Zeit, Taz, Süddeutsche Zeitung, dann jeweils immer die Magazine dazu, dann viele verschiedene Online-Medien und so. Ist ja immer noch so, also es ist immer noch diverse. Aber was halt hier dann der Fall war, also ich habe halt dann auch hier gemerkt, dass es irgendwann ein Ende hat. Wenn man da mal alles durchgepitcht hat und wenn man auch überall publiziert hat, wird es irgendwann einfach, also es ist dann oft begrenzter, als man denkt, vor allem auch, was manche Diskurse angeht. Mhm. Mir ist sehr früh aufgefallen, dass du halt hier mit vielen Themen nicht so weit kommst.
Zum Beispiel?
Also in erster Linie natürlich Israel-Palästina. Ja. Ich habe auch darüber oft geschrieben damals, da ich mir sofort, also ich rede jetzt hier von 2012, 13, 14, da habe ich sofort gemerkt, okay, hier gibt es nicht viel zu holen. Der Diskurs hier ist extrem eingeschränkt und auch überhaupt kein Vergleich zum internationalen englischsprachigen Diskurs. Aber auch was den War on Terror in Afghanistan betraf, ja, also ich musste hier oft irgendwie den Leuten erklären, hey, das ist relevant, auch wenn ihr wenig davon mitbekommt und auch wenn hier viel schön geredet wird, das und das passiert. Westliche Truppen, westliche Politiker und so weiter haben hier leider auch viel Mist gebaut und das muss man mehr erwähnen und aufgreifen. Und ja, das Interesse war zwar da, es hat sich dann in den Jahren, dazu kommen wir sicher noch, es hat sich dann auch verändert in den Jahren darauf, aber halt in den Anfangsjahren war es eher so, zum Teil beschränkt und man hat halt immer wieder so ein bisschen drauf geschaut und fertig. Aber im englischsprachigen Diskurs, US-Medien, die waren da schon sehr früh anders. Und dann habe ich halt angefangen, auch für die zu schreiben.
Ja, für wen hast du da so geschrieben?
Ich habe sehr viel für das Foreign Policy Magazin geschrieben. Ich hatte auch ein paar Aufträge von der New York Times. Ich habe auch für Al Jazeera geschrieben. Das ist länger her. Und dann, also ja, mittlerweile wirklich für so viele US-Medien, dass es dann auch schwerfällt, alle aufzuzählen. Also, keine Ahnung, das Columbia Journalism Review.
Aber ist der Hauptunterschied zu Deutschland sozusagen die Diskurse in deiner Arbeit dann, wenn du den Vergleich machst zwischen US-Medien oder englischsprachigen Medien und deutschen Medien, also wie du über Sachen schreiben kannst?
Das auch, aber ich würde auch sagen, so die Methodik, also generell, wie also US-Medien zahlen jetzt nicht wirklich viel besser, aber sind halt viel strenger bei vielen Sachen. Also auch so Fact-Checking und so, finde ich. Also das ist halt meine Erfahrung. Und ja, es ist aber auch so, dass gewisse Positionen, die vom Mainstream abweichen, viel mehr immer akzeptiert worden sind. Und es war nicht so schwer, die durchzudrücken.
Ja.
Und ich finde, das sieht man halt jetzt auch immer wieder. Sehr, sehr stark eigentlich.
Stolz wie Bolle.
Aber du hast jetzt gerade gesagt, du hast auch schon mal für die New York Times geschrieben. Mhm. Das ist ja für viele so die größte und wichtigste Zeitung auf der Welt.
Ja.
Ist das was, worauf du stolz bist?
Also ich weiß noch, als ich hier diesen Vortrag hatte an der Schule, hier bei euch vor 8 Jahren, da hatte ich schon diese New York Times Veröffentlichungen und es ist nicht etwas, was ich jetzt selber unbedingt erwähne. Das wird halt gern hervorgehoben, wenn mich jemand vorstellt. Und auch hier war es dann so, dass es dann hieß, hey, wie geht das, dass du, also es war eine Schülerin hier, die hat dann in der Fragerunde gefragt, so wie kann ich das machen, wie kann ich für die New York Times schreiben? Und ich muss sagen, also ich war total ehrlich, ich so einfach pitchen. Ja. Ich habe nie irgendwo irgendjemanden gekannt. Also ich habe nie Vitamin B zu irgendeinem Redakteur gehabt. Ich habe einfach durchgepitcht und rückblickend wirklich viel Zeit da investiert, einfach die Leute zu nerven, ewig zu nerven. Und also es ist auch etwas, das könnte ich jetzt gar nicht machen. Zum Glück bin ich auch nicht mehr in dieser Position, dass ich das so machen muss. Aber die Anfangszeit, die war schon hart von dem her. Also man muss da wirklich ewig herumnerven und es ist, ich weiß, wie frustrierend das ist. Es ist so nervig. Ich weiß auch, wie ich habe ja der New York Times nicht damals, als dieser, das war ein Text, auf den ich wirklich stolz bin, weil da ging es halt auch um einen Taxifahrer, der gemeinsam mit einem Taliban-Führer von dem CIA-Drohnenangriff in Pakistan getötet wurde. Und mein Fokus war der Taxifahrer und nicht dieser Taliban-Führer, der halt versteckt als Geschäftsmann hin und her gereist ist, sondern ich wollte einfach über diesen, bis heute ist es mir wichtig, über diese einfachen Leute von unten zu berichten. Und ich habe die ganze Story geschrieben und als Opinion Piece verpackt. Also ich habe dann auch nochmal kritisiert, wie falsch das ist, was das hat nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun, dass das passiert und hier sollte man sich mehr darüber aufregen und so. Und habe den ganzen Text dann abgeschickt, nachdem der Redakteur gesagt hat, ja, der Pitch klingt nicht schlecht, schick mal einen Text, aber ich kann dir keine Zusage geben. Und habe ich von dem Typen 3 Wochen nichts gehört. Und ich weiß noch, ich war in Kabul 2016, sorry, da war ich in Kabul und dieser Text lag die ganze Zeit bei dem Typen. Und es war so 2 Uhr nachts und auf einmal vibriert halt, also 2 Uhr nachts in Kabul, mein Handy vibriert und ich konnte irgendwie wieder gerade nicht schlafen, weil am Himmel so viele Geräusche waren und da war halt voll der Krieg im Gange und du hast immer nachts
Flugzeuge Alarm,
und so, ja. Genau, ja. Und dann sehe ich so, okay, der Typ hat geschrieben, ein Satz, great story, we'll publish it. Und ich bin so echt, das war eigentlich der rückblickend der einzige Moment, wo ich so aufgesprungen bin und mich gefreut habe. Also ja, hat mir schon viel bedeutet, weil es ist halt, wie du sagst, New York Times hat so ein Renommee. New York Times ist, ja, gilt so als die beste Zeitung der Welt und ja. So. Aber auch hier hat sich so meine Sicht in den letzten Jahren geändert. Es gab so viel Kritik aufgrund von Dingen, die da passiert sind. Und auch je mehr ich mich dann auch mit gewissen Dingen beschäftigt habe, mit Berichterstattung, Medienkritik und so, da habe ich dann halt auch gemerkt, okay, die New York Times ist eigentlich auch nicht so das Gelbe vom Ei. Mhm. Aber trotzdem, ich denke, es ist halt einfach so in der Karriere von jedem Journalisten, ist es trotzdem ein Moment, wo man sich denkt, cool.
Ja. Du bist aber nicht nur Journalist und Autor, sondern du bist auch Gründer der virtuellen Drohnengedenkstätte Drone Memorial. Was ist das und warum hast du das gegründet?
Ja, ich habe das tatsächlich nicht aus aktivistischer Manier oder so gemacht, sondern das war so ein Zusatz meiner journalistischen Arbeit. Ich habe halt viel über diese zivilen Opfer geschrieben und berichtet, die es da gab in Pakistan, in Afghanistan und mittlerweile gibt es ja, also dieses Drone Memorial ist einfach eine virtuelle Gedenkstätte für zivile Drohnenopfer. Und das ist auch etwas ganz Einfaches gewesen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man heute im Jahr 2026 immer noch darüber spricht, was ich dann trotzdem umso wichtiger und schöner finde, dass wir das jetzt machen. Aber das war einfach nur eine Plattform, in der ich halt diese Namen, die ich so gefunden habe, online gestellt habe. Ich habe auch nicht alle Namen gefunden. Also es gibt auch andere tolle Investigativjournalisten, die das gemacht haben. Aber was mir auffiel ist, okay, man muss trotzdem suchen, bis man da überhaupt was findet. Und es ist auch nicht alles so zusammengefasst gewesen. Deshalb habe ich einfach, das ist einfach so eine Seite mit Namen. Und das habe ich dann online gestellt.
Also eine Datenbank von zivilen Opfern.
Ja, genau, aber diese Datenbank wurde jetzt seit über 10 Jahren, noch länger, wurde die nicht aktualisiert. Also mittlerweile muss man halt bedenken, also es war halt einfach Teil, dieser Drohnenarbeit von mir und ich wollte da so ein Zeichen setzen. So, hey Leute, das sind auch Menschen, die wurden durch Terror getötet, weil so nehmen die Menschen, die unter den Drohnen leben, egal ob das US-Drohnen sind, iranische Drohnen oder russische Drohnen oder türkische Drohnen, damals gab es nur weniger und die Amerikaner haben halt mit diesem ganzen Drohnenkrieg angefangen.
Obama oder früher noch da?
Früher. Also am 7. Oktober 2001, als die Amerikaner in Afghanistan einmarschiert sind, gab es den ersten bewaffneten Einsatz, also den ersten Einsatz einer bewaffneten Drohne in der Menschheitsgeschichte.
In Afghanistan.
In Afghanistan, genau. Es gibt auch sehr viel mehr, also in den 2000er Jahren gab es auch viel diesbezüglich, was in Israel und Gaza passiert ist. Aber die israelische Drohnentechnologie war halt immer schon sehr geheim und clandestin und so. Und da gibt's auch irgendwelche Gesetze, dass du da nicht berichten darfst und so. Deshalb war das weniger so im Fokus der Öffentlichkeit. Und die Amerikaner haben halt das dann total eskalieren lassen. Und heute sind wir an dem Punkt gelangt, wo halt das Ganze, das habe ich dann in diesem Buch, das ich geschrieben habe und das 2017 veröffentlicht wurde, habe ich das so ein bisschen so vorhergesagt. Ich habe gesagt so, naja, das, was die Amerikaner hier losgetreten haben, das werden jetzt halt die ganzen anderen Staaten auch imitieren. Die werden auch immer sagen, hey, das sind präzise Waffen, die um die bösen Buben töten. Und hinzu kommt, dass diese ganzen verschiedenen militanten, bewaffneten Gruppierungen, Dschihadis und andere Terrorgruppierungen und so, die werden sich das Narrativ auch zu eigen machen und die werden auch zu diesen Waffen greifen. Und genau das sehen wir halt heute. Das heißt, Drone Memorial müsste eigentlich massiv ergänzt werden mit Namen aus Gaza, mit Namen aus Somalia, mit Namen aus der Ukraine, und so weiter.
Woher hattest du dann die Namen? Aus Internetberichten, so Zeitungsberichten?
Ja, es gab zum Beispiel damals so ein Projekt des Bureaus of Investigative Journalism in London. Die haben jahrelang, jetzt leider nicht mehr, viel gemacht zum Drohnenkrieg der Amerikaner, in Pakistan vor allem. Fokus war Pakistan. Ja. Und die haben dann auch immer so Berichte rausgehauen und so eine Datenbank gehabt und so. Aber eben, da habe ich viele Namen runtergezogen. Dann gab es jemenitische Menschenrechtsorganisationen. Im Jemen gab es auch den Drohnenkrieg und Amnesty und so. Die haben auch Namen gesammelt. Aber ich muss sagen, im Fall von Afghanistan war ich so der Einzige fast, der das gemacht hat.
Krass.
Und mich hat das eigentlich schockiert, dass ich so der Einzige bin, der das macht. Weil Afghanistan war das am meisten von Drohnen bombardierte Land der Welt. Aber irgendwie hat es niemand interessiert.
Warum, glaubst du?
Ja, ich denke, weil einfach dieser ganze Krieg hier verzerrt geframed wurde und so. Also
als Krieg gegen Terror.
Krieg gegen Terror, das trifft die Richtigen, wir bauen da auf, Kabul läuft und so.
Demokratie, es gab, Export.
Genau, Demokratie. Es gab immer nur hauptsächlich Berichte aus Kabul, aus der Green Zone. Und das fiel mir natürlich auch auf, also während meiner ersten Reise schon. Ich so, okay, es ist schon anders. Also ich bin so bei meinem Onkel, der lebt im Westen Kabuls und da gibt's nicht so viele Sicherheitsvorkehrungen und so. Und dann gehst du halt so ins Zentrum der Stadt, also ins sogenannte Diplomatenviertel, Wazir Akbar Khan in Kabul, wo die ganzen NGOs sind, wo die ganzen ausländischen Botschaften sind und so weiter und so fort. Und auch viele Medienbüros. Und da spielt sich halt der Alltag ab. Und ich habe natürlich auch aufgrund meines afghanischen Hintergrundes sehr schnell dort mit Leuten, mit Afghanen auch zu tun gehabt, die in diesen Bubbles gelebt haben. Waren auch oft Afghanen aus dem Ausland, die dort hingegangen sind, um Geld zu verdienen und um zu arbeiten und so. Aber ich fand vieles davon sehr befremdlich. Also ich habe immer so gesagt, so, keine Ahnung, was macht ihr hier eigentlich? Also es ist schon, ich war oft in so Büros von irgendwelchen NGOs auch und ich will jetzt nicht NGO-Arbeit an sich schlecht reden. Es gibt sehr viele verschiedene NGOs, die da präsent waren und auch viele, die einfach zum Beispiel von USAID Geld bekommen haben und so. Und ich wurde dann, wenn du da in diesen Kreisen bist, wirst du dann schnell überall eingeladen. Wenn du da einen kennst, dann befreundest du dich mit dem, dann gehst mit dem irgendwie weiter zu dem nächsten und dann machst du die Runde. Und oft war ich in irgendwelchen Büros, wo eigentlich den ganzen Tag dann irgendwie fein gegessen wurde und die haben gechillt und alles und
im Krieg.
Ja, und ich so, hey, was macht ihr hier eigentlich? Weißt du, so, ich habe oft die ernsthafte Frage gestellt, so, was ist dein Job? So, was machst du hier? Was machst du hier? Und oft hast du keine richtige Antwort bekommen. Und ich so, hä? Und dann habe ich so Freunde immer gefragt, so, ja, was macht der eigentlich? Was ist der Job? Die bekommen ja voll viel Geld aus Amerika und machen halt irgendwas. Ja, keine Ahnung, wissen wir auch nicht so recht, was die machen. Also, es waren halt echt einfach, also es wurde einfach so eine Bubble. Das kennst du ja
sicher auch. Gibt's ja auch, ja genau, in der Westbank.
Genau, das wollte ich, genau. Genau, also ja. Ich habe das sehr früh gemerkt und ich fand das immer sehr befremdlich und es wurde immer extremer, vor allem wenn ich dann aus Dörfern berichtet habe in Afghanistan und auch in Taliban-Gebieten damals unterwegs war und einfach auch diesen Krieg gesehen habe, die massive Armut und alles, das hat mich dann schon sehr frustriert und ich wusste, irgendwann platzt das und der Tag ist dann auch gekommen.
Was meinst du?
Also ich wusste, irgendwann wird diese Bubble von der Realität eingeholt in diesem Land. Ja. Und das war halt dann im August 2021. Vorher war es so, ich konnte meine kritische Berichterstattung über diesen Krieg eigentlich überall unterbringen, aber halt so in einem Maß, was nicht das Narrativ dominiert hat. Es hieß halt so, okay, es gibt Berichte aus Afghanistan, da gibt es Emran Feroz, der sieht das irgendwie kritischer und das ist auch wichtig. Und
der kennt sich aus.
Genau, und das lassen wir so immer einfließen, aber ich hab nicht das Narrativ dominiert. Und auch in den USA hat das dann immer mehr angefangen, okay, da gibt's den Typen, wo ich mir dann auch dachte, okay, aber es gibt doch so viel Berichterstattung, also wir haben jetzt über Medien in Österreich geredet, wir haben über Medien in Deutschland geredet, Medien in den USA sollen ja noch diverser sein, aber irgendwie habe ich dann gemerkt, also ich habe dann oft auch Interviewanfragen und Rechercheanfragen und Textanfragen aus den USA bekommen, wo ich mir dachte, cool einerseits, aber andererseits, wieso bin ich als Afghane aus Europa die kritische Stimme dort? Wo sind die anderen Leute? So, was geht hier ab? Und dann als 21 die NATO abgezogen ist und die Taliban zurückgekehrt sind und das Ganze eben eingekracht ist, diese Bubble, da war es halt dann, also ich kann mich noch erinnern, ich war einen Monat wirklich jeden Tag kurz vorm Burnout, weil es gab, also die ganze Zeit hat mein Handy geklingelt, die ganze Zeit gab es Interviewanfragen, die ganze Zeit musste ich Texte schreiben, produzieren und dann, und das war nicht nur tagsüber so, sondern auch nachts, weil die Amerikaner auch die ganze Zeit sich bei mir gemeldet haben. Und ich habe dann Feedback von vielen Leuten bekommen, die meinten so, hey, du dominierst so das Narrativ. So das, was du die ganze Zeit gesagt hast, das ist jetzt relevant, weil jetzt die Leute sagen, hey, keine Ahnung, das ist hier falsch gelaufen. Die Bilder aus Kabul, die sprachen einfach für sich und niemand wollte lange über diese Realität sprechen, dass das Ganze eben halt ja nur eine Bubble war und dass das Ganze nicht so schön war, wie es immer hieß. Und ja, das war halt natürlich auch eine Erfahrung für mich. Hat mich auch journalistisch so in der Branche sehr geboostet, sag ich mal. Ich bin dann wirklich, also ich hatte zufällig erschien zeitgleich mein Buch Der längste Krieg, wo ich diesen ganzen Krieg kritisch zusammenfasse. Den Krieg gegen den Terror in Afghanistan. Aber das war ein Buch, das musst du dir vorstellen. Ich habe immer schon, also auch 2016, 17, 18, dachte ich mir so, 2021 hast du 20 Jahre War on Terror in Afghanistan. Da musst du, ich dachte mir, ich musste halt irgendwas veröffentlichen, was meine Arbeit zusammenfasst. Ich wusste nicht, was 2021 passiert. Aber das Buch ist zeitgleich zur Taliban-Rückkehr erschienen und wurde dann halt sehr schnell zum Spiegel-Bestseller. Und das hat dann natürlich viel Einfluss auch so auf meine Arbeit und Karriere gehabt.
Ist das berühmte Reporterglück, von dem einem immer erzählt wird? Wir in der Schule hören immer, ihr könnt euch anstrengen und so, macht
ja,
euer Bestes.
Ja.
Aber manchmal kommt das Reporterglück dann auch zur gleichen Zeit.
Ja, ja. Also das kann ja nur Glück sein. Also das Buch wurde dann ins Englische übersetzt, ist in Amerika erschienen und so. Es war, also ja, das ist Reporterglück.
Ja.
Ja, absolut.
Reporterglück.
Gab es noch so einen ähnlichen Moment, so wo der Reporter Gott plötzlich mit dir war, wo du dachtest, es ist vielleicht ausweglos, aber dann hat es irgendwie geklappt?
Ja, ich würde mal sagen, Gott war sicher mit mir in irgendwelchen brenzligen Situationen in Afghanistan, wo mir dann am Ende zum Glück nichts passiert ist, aber wo ich mir dann oft gedacht habe, rückblickend vor allem, so wenn jetzt was passiert wäre, hätte sich das überhaupt nicht gelohnt und alle wären traurig. Und
was waren das für Situationen?
Ja, so halt, ich war halt oft da irgendwie an der Front, wo die afghanische Armee gegen die Taliban gekämpft hat, wo ja wirklich also die Straßen vermint waren, krass, wo der Kugelhagel über die Straßen fegte, wo du wirklich gehört hast, okay, da paar hundert Meter weiter wird halt gekämpft, da kannst du jetzt nicht weiterfahren und so.
Und du warst einfach mittendrin allein oder warst du irgendwie embedded mit irgendwem?
Nee, ich war nicht wirklich, ich war embedded mit Locals aus der Gegend. Genau. Also ich war mit Locals, mit Einheimischen, die mich da irgendwo hingebracht haben. Zum Teil auch mit Verwandten, wenn es im Norden des Landes war. Also die Familie meiner Mutter stammt aus Barlan im Norden des Landes, zwar eine der unruhigsten Provinzen überhaupt. Und eben da war es halt dann oft auch so, dass du da zufällig mit Verwandten im Auto saßt und da gab es so eine Straße, da war auf der anderen Seite des Flusses, waren hinter dem Gebüsch immer die Taliban und entlang der Straße waren die Milizen der afghanischen Armee und der afghanischen Republik von damals und die haben immer so hin und her geschossen. Und immer wenn du da durchgefahren bist, hast du dich dann so geduckt und einfach gehofft, dass nichts passiert. Aber es waren nie gepanzerte Autos oder so. Es waren immer so einfach. Ich habe mich in Afghanistan immer so bewegt, wie es die anderen Menschen auch tun. Meistens halt im Toyota Corolla oder einfach so ein Bus. Also nichts gepanzertes und so.
Das würde ja wahrscheinlich keine Redaktion, bei der du fest wärst, durchlassen, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Dieses Risiko.
Ja, wahrscheinlich. Mhm. Also es gibt ja da eben immer Risikoprotokolle, die du durchgehen musst und diese ganzen Sicherheitsrisiken. Und dann auch damals war es so, dass viele Journalisten deshalb diese Bubble nicht verlassen konnten. Und irgendwann war es aber auch so, ja, ist halt so. Also am Anfang hat man sich dagegen gewehrt und dann hat man irgendwann gemerkt, das ist halt so. Und dann ging aber auch die Realität an einem vorbei. Und wenn man raus ist, war es halt dann immer mit Sicherheitskonvoi und so. Und so kannst du aber meiner Meinung nach viele wichtige Dinge nicht einfangen. Also auch Leute, die mit dir sprechen wollen, reagieren anders, wenn du da in so einem Sicherheitskonvoi auftauchst.
Hm. Kommen wir vielleicht nochmal zu diesem Arbeitsmodus als freier Journalist. Also du hast eine Familie, du fährst ein Auto, du arbeitest vollkommen frei. Kannst du gut leben davon?
Ich muss sagen, mittlerweile ja. Also mittlerweile so, dass ich sagen kann, okay, ich kann meine Rechnungen bezahlen, auch wenn die manchmal ein bisschen höher sind und so. Ich kann meinen Kredit abbezahlen und meine Wohnung, also hier die Wohnung abbezahlen und mein Auto unterhalten und so. Aber es ist immer noch, also ich bin in den letzten Jahren ein bisschen so zum Geschäftsmann geworden auch, weil wenn du so nicht wirst, dann bist du in einer endlosen Ausbeutungsschleife. Und wirst immer prekär leben. Vor allem, wenn du nichts hast, das dich stützt oder niemanden hast, der dich stützt. Also Journalismus ist auch oft so eine Klassenfrage. Ja, bei mir ist es so, du weißt, also du kannst es vielleicht ein bisschen nachvollziehen, aber ich mache manchmal so Witze darüber. Ich sag dann halt oft so zu bürgerlichen Kindern, die irgendwie aus wohlhabenderen Familien kommen und so, da sage ich, also auch wenn es Freunde sind, die jetzt auch gar nicht in der Journalismusbranche sind, sage ich so, naja, bei euch ist halt so, die Eltern zahlen
ja.
Und ihr werdet schnell aufgefangen und es gibt Rechnungen, die werden irgendwie die ganze Zeit von den Eltern übernommen. Ich so, bei uns ist es so, wir bekommen die Rechnungen der Eltern noch dazu. Also bei uns ist halt so, der Papa sagt, hey, du arbeitest jetzt, keine Ahnung, jetzt gib mir Geld, also ich unterstütze mich, weißt du, so. Das ist eine Realität, das klingt jetzt lustig und so, aber es ist so, also wir tragen da die Eltern mit, weil auch unsere Eltern, das betrifft nicht nur mich, sondern viele andere Menschen auch, viele andere migrantische Menschen, die haben vielleicht studiert, oder meine Mutter hat in Afghanistan studiert, hat einen tollen Job gehabt und gut gearbeitet.
Was hat die gemacht?
Also was heißt toller Job, die hat halt einen Bürojob in einem Ministerium gehabt. Mhm. Und hat etwas gemacht, was ihrem akademischen Niveau entsprach. Aber hier hat meine Mutter, also nichts davon wurde hier anerkannt. Und sie war dann meistens Hausfrau. Und eben, also die hat jetzt nicht eine fette Rente oder sowas, verstehst? Und mein Vater hat zwar hier studiert, aber wie viele andere afghanische Väter, war es halt immer so, dass es dann hieß, okay, der Krieg ist bald vorbei, wir kehren zurück. Ich baue mir hier gar nicht so was Großes auf. Dann hast du die ganzen Verwandten in irgendwelchen Flüchtlingslagern und so zerstreut, die immer Geld brauchen, dann schickst du halt denen Geld und so. Also alles solche Sachen. Und das sind so Sachen, die das kennen halt viele, viele Menschen hier einfach gar nicht. Und du wächst dann halt auch immer mit so einer finanziellen Unsicherheit auf und versuchst das irgendwie zu überwinden.
Wie schaffst du das dann trotzdem?
Ja, also es ist halt so, ich habe halt mittlerweile so meine festen Auftraggeber. Ich brauche auch nicht viel Zeit verschwenden mit irgendwelchen Pitching-Prozessen. Es gibt auch für viel, also es gibt Medien, für die schreibe ich gar nicht, weil ich dort nicht publiziert werden würde, sondern ich weiß so, es lohnt sich gar nicht so hin, die ganze Zeit herumpitchen und bla bla bla.
Welche sind das?
Ja, also ich bin jetzt nicht, sag ich mal, von meinen Honoraren, vom Spiegel oder von der Zeitung so abhängig. Ich schreibe immer wieder für die, das ist dann cool, aber ich bin da jetzt kein fester Autor, der regelmäßig liefert.
Weil es sich einfach nicht lohnt auch.
Ja, also es gibt sicher verschiedene Gründe, wieso ich da jetzt nicht so der feste Autor bin, aber ich weiß halt, wenn ich da irgendwie was versuchen würde, was aufwendig wird, das dauert vielleicht, also wir sind da einfach nicht so zusammengekommen, also das lohnt sich nicht, der Aufwand lohnt sich für mich nicht. Ja. Ich habe so meine festen Auftragnehmer, auch in Österreich, auch in der Schweiz, auch noch international, auch in den USA und so. Und dann habe ich meine Vorträge, meine Lesungen, das ist ein wichtiges Standbein geworden, was seit Jahren jetzt da ist, also seit so auch schon vor 21, aber seit 21, also 2021, 22, 23 habe ich schon sehr viel Zeit unterwegs verbracht mit irgendwelchen Lesungen und Vorträgen und so weiter. Also ich bin ja auch, also ich halte auch oft generell einfach Vorträge über die aktuelle Lage in Afghanistan und so weiter. Und da ist es aber auch wichtig, dass man sich nicht unter dem Wert verkauft. Ich merke das bei vielen Kolleginnen, dass die dann sehr schnell einfach Honorare annehmen, für die es sich eigentlich nicht lohnt, weil die einfach zu wenig sind. Und da muss man, das meine ich damit, man muss da ein bisschen vehementer werden, man muss da ein bisschen Geschäftsmann werden oder Geschäftsfrau werden. Und
woher weiß man, welches Honorar sich für einen lohnt?
Ja, also das merkst du halt mit der Zeit, mit deinen Ausgaben und auch wenn du dich schlau machst, was normal so bezahlt wird. Es gibt ein Tool mittlerweile, was sehr hilft, ist mir aufgefallen, also und was auch realistisch ist, und zwar diese ganzen KI-Dinger. Mhm. Egal ob Claude oder Gemini oder ChatGPT, auch ich habe angefangen, diese Dinge genau für solche Sachen ein bisschen zu benutzen, um ein bisschen zu schauen, was ist der Wert. Und das ist oft gar nicht so schlecht. Also ich kann das auch jungen KollegInnen empfehlen. Macht, also geht nicht irgendwo hin für 150 Euro oder so. Außer es ist wirklich so eine solidarische Sache. Es sind irgendwie Studenten, es ist etwas, wo ihr wisst, okay, das sind coole Leute, das mache ich bis heute noch. Es gibt auch so Situationen, da nehme ich gar kein Honorar, weil ich weiß, okay, ich kann es mir leisten, dahin zu gehen ohne Honorar und es tut der Sache gut. Aber es gibt extrem viele Institutionen, die einen Haufen Geld haben, aber einfach gierig sind, ja, einfach geiern und geizig sind und nicht ordentlich zahlen. Und da würde man dann kann man mittlerweile sehr schnell herausfinden, was sich eher lohnt.
Fast verzweifelt.
Was war dein größter Struggle-Moment in deinem Leben als Journalist?
Der größte Struggle-Moment war eine Slap-Klage, die ich vor 2 Jahren hatte.
Was heißt Slap?
Slap heißt
also, was bedeutet das?
Ja, ja, also das ist ein strategischer, also Slap steht für Strategic Lawsuit Against Public Participation. Und das ist halt so eine klassische Klage, die auch viele JournalistInnen trifft, David gegen Goliath, zum Beispiel, wenn dich du berichtest kritisch über irgendeinen Konzern und der verklagt dich dann und will dich so mundtot machen, weil du dann mit hohen Anwaltskosten und Gerichtskosten, also weil du halt von dem Ganzen dann erdrückt wirst und von der Arbeit, die dann damit zustande kommt, und so wollen die dann halt dich fertig machen.
Was war da? Wer hat dich verklagt und warum?
Ja, das waren also Ex-Politiker aus Afghanistan, die in Europa als Investoren auftreten und mit ihrem Geld halt auch viele Immobilien gekauft haben, auch hier in der Gegend in Süddeutschland. Und die wurden von den Amerikanern sanktioniert Ende 2023 vom US-Finanzministerium. Früher haben sie mit den Amerikanern zusammengearbeitet, mittlerweile sind sie auf der Sanktionsliste. aufgrund von verschiedenen Dingen, die sie mutmaßlich getan haben. Ich muss jetzt auch aufpassen, wie ich mich ausdrücke. Du merkst, mein Sprachgebrauch ändert sich da ein bisschen. Ich habe
das. Wollen keine zweite Klage riskieren.
Nee, nee, also das wird auch nicht kommen, hoffentlich. Nee, nee, das kommt nicht. Aber es ist halt so, dass diese Leute, die haben viele verklagt, die dann darüber berichtet haben.
Wo hattest du damals berichtet?
Ja, das war so ein kleines Magazin, was zum Westend Verlag gehört, das Overton Magazin. Aber eigentlich hat es begonnen mit einem Interview, das ich dem SWR gegeben habe. Ich habe dem SWR ein Interview gegeben, weil hier natürlich darüber berichtet wurde, regional. Und ich wurde dann als Afghanistan-Experte gefragt, hey, was geht da ab und wer sind diese Leute? Und ich habe dann eine Minute lang halt erklärt, was Sache ist. Und ich habe nur das wiederholt, was die Amerikaner auch gesagt haben. Und dann bin ich schon auf dem Radar von denen gelandet. Und dann haben die halt so eine bekannte Medienkanzlei engagiert, die auch sehr berühmt berüchtigt ist für solche Sachen.
Man kann sich denken,
genau, ja, ja, findet man schnell raus. Und dann ging das halt los. Und danach habe ich noch so zwei Texte publiziert. Und die Taz haben, die Kollegen von der Taz haben das selber gemacht und denen ist dasselbe passiert dann. Aber ich war halt komplett allein da.
Kein Verlag in deinem Rücken sozusagen.
Nee, der Verlag ist sofort eingeknickt.
Krass.
Die sind sofort eingeknickt, auch ohne Absprache mit mir. Die haben halt so eine einstweilige Verfügung sofort unterschrieben. So eine Unterlassungserklärung haben die unterschrieben. Und ich habe mich dagegen geweigert, weil ich war davon überzeugt, dass das, was ich sage, stimmt. Und dann ging das halt in mehrere Gerichtsrunden und so weiter, also ein einstweiliges Verfügungsverfahren. Du musst dir halt vorstellen, du hast auf der Gegenseite Leute, die Milliarden besitzen und oder auf jeden Fall hunderte Millionen, um jetzt nicht zu ungenau zu werden. Und du stehst halt da als freier Typ, der halt irgendwie gar nichts hat.
Und der die Rechnung der Eltern noch bezahlen muss.
Ja, zum Teil. Und ich habe dann eine GoFundMe-Kampagne gemacht. Das hat mich dann wirklich gerettet. Und es gab dann auch viel PR diesbezüglich. Also die Leute haben, also die Öffentlichkeit hat schon verstanden, was die Gegenseite da macht. Es gab dann auch einen NDR-Beitrag darüber, über Slap-Klagen. Da konnte ich dann auch zu Wort kommen. Die Kollegen sind extra angereist hierher. Also alle, also die waren schon alle sehr solidarisch. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und das hat mir auch viel geholfen.
Dadurch bist du auch aus diesem Loch rausgekommen sozusagen.
Ja, ich bin auch gestärkt rausgekommen. Ja. Ich bin gestärkt rausgekommen. Ich habe gemerkt, wie viele Medienmacher und Journalisten überhaupt keine Ahnung hier von der Rechtslage haben und wie einem das zum Verhängnis werden kann. Also auch hier kann ich nur sagen, sobald ihr investigative Recherchen macht, macht euch das schlau. Viele haben echt keine Ahnung. Und das ist auch nicht immer deren Schuld. Das ist einfach ein Thema, was zu kurz kommt. Und und das nutzt dann der Gegenseite, weil die haben halt Ressourcen und die Kanzleien wissen, was sie zu tun haben und dann auf einmal steht man blöd da. Ja. Und es ist generell auch ein Demokratieproblem, also Demokratiedefizit, dass das so stattfinden kann. Slap-Klagen gibt es in der ganzen EU, auf Malta, auf Zypern, da gab es eine ganz bekannte Journalistin aus Malta, die leider, also es ist ein paar Jahre her, also die wurde von Slap-Klagen überhäuft und am Ende wurde sie auch von einem dieser Typen getötet.
Die wie auf dem U-Boot da oder auf dem Boot oder was?
Nee, das war eine Autobombe, glaube ich, oder, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es war, findet ihr ganz schnell und also es kann auch hier wirklich schief laufen dann. Also es ist gefährlich. Wir sind zwar hier in Europa, aber hier gibt es viele, viele problematische Akteure, die so ihr Unwesen treiben und damit auch die Demokratie gefährden. Und eines der Mittel, das sie benutzen, ist, das sind solche Slap-Klagen. Aber ja, also du musst dir vorstellen, aber ich hatte da zum Beispiel diesen Gerichtstermin in Hamburg, im Landgericht Hamburg. Und ich war so voll im Minus am Konto.
Scheiße.
Und bin da hingefahren und ich wusste nicht mal so, wie zahle ich überhaupt die nächste Miete, wie läuft das daheim ab und so. Also es war schon eine Zeit, ich glaube, da habe ich auch viele graue Haare hier bekommen. Aber rückblickend hat es mich dann schon gestärkt, ja.
Plan B.
Und gibt's einen Plan B? Also gab's Zeiten, wo du aufhören wolltest mit Journalismus? Vielleicht auch dieser Moment? Und
ja.
Was hättest du dann gemacht? Oder überlegst du jetzt noch manchmal, um zu
Ja,
schauen?
Also ich glaube, also ich arbeite sehr isoliert in dem Sinn, dass ich nicht viel mit anderen Leuten immer so zu tun habe, mit anderen Journalisten und mit irgendwelchen PR-Leuten und Pressesprechern und so. Ich gehe da auch nicht immer hin, also in diese medial-politische Blase, die es auch in Berlin gibt und so, oder auch hier in Stuttgart. Das ist nicht so mein Alltag. Aber sobald ich ein bisschen da drin bin und merke, was da für Leute sind und was mir dann da oft auch empfohlen wird und angeboten wird, da merke ich dann schon schnell, ich könnte mit meinem Profil, was auch ein internationales Profil ist, sehr leicht irgendwo anders einen sehr gut bezahlten Job bekommen. Weil diese Sachen auch, die ich mache, auch was ich schreibe, auch was ich so, also alles, was ich den ganzen Tag mache, das ist für mich sehr selbstverständlich geworden. Und das wird auch für viele andere Journalisten, JournalistInnen sehr selbstverständlich sein. Aber irgendwann checkst du, dass voll viele eigentlich überhaupt keine Ahnung haben und also zum Beispiel vor allem was so im PR-Bereich, was den PR-Bereich betrifft in irgendwelchen Firmen, was so strategische Kommunikation betrifft, was auch so Kommunikation mit Medien betrifft und so. Das ist eigentlich etwas, was sehr gut bezahlt ist, wenn man da die Expertise hat, aber eben, wieso ist es bezahlt? Weil voll viele überhaupt keine Ahnung haben. Und da gab es natürlich, also vor allem, wenn man sich so anschaut, was es da für Möglichkeiten gibt, was es da für Konzerne auch gibt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz zum Beispiel, was man da verdienen kann, mit deutlich weniger Stress.
Ja.
Da denkt man sich schon manchmal, wieso macht man das nicht? Also was soll das, was bringt das? Also ich hatte schon so Momente, wo ich mir das auch gedacht habe. Aber ja.
Aber du machst es trotzdem nicht.
Ich mach's trotzdem nicht.
Warum nicht? Also
ja,
oder warum machst du, was du machst?
Mir ist es zu wichtig, was ich mache. Mir macht es auch sehr Spaß, was ich mache. Ich wünschte manchmal, es gäbe halt mehr Ressourcen, dass zum Beispiel halt auch zum Reisen für Reportagen und so ist es halt wichtig, dass du da Reisebudgets hast und so. Und die werden immer kleiner und sind zum Teil gar nicht vorhanden und so. Das ist bedauerlich. Also wenn es da wirklich mehr Gelder geben würde, wäre es einfach für viele so viel einfacher und man könnte so viel schöne Sachen produzieren. Aber ja, ich komme damit nicht zurecht, also es passiert einfach zu viel und ich denke mir, also politisch auf der Welt passiert zu viel, wo ich mir denke, hey, keine Ahnung, das sind so wichtige Themen und es gibt so viele Menschen, die auch auf mich zählen, so viele Leserinnen und so, die auf mich zählen und es wäre irgendwie falsch, denen zu sagen, hey, sorry, ich bin jetzt weg.
In dem Buch Wir wollen leben, was du 2025 veröffentlicht hast, zu den Kriegen in Gaza, in der Ukraine, in Afghanistan, schreibst du in der Beschreibung, ich habe fast jede Hoffnung verloren. Was meinst du damit und was machst du dagegen oder wie geht's dir damit?
Ja, ich meine damit leider die Berichterstattung diesbezüglich und das ist natürlich wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, naja, was bringt's hier, was mache ich hier eigentlich? Die Berichterstattung zum Genozid in Gaza und zum Massenmord an palästinensischen JournalistInnen, der dort stattfindet und wie hier leider wieder in der deutschen Debatte das Ganze behandelt wird.
Ja.
Also das ist nicht nur der Springer Verlag, mit dem ich übrigens nie etwas zu tun haben wollte. Das war so einer meiner Gedanken ganz früh schon, egal was passiert, nie für die schreiben.
Habe ich auch.
Genau, nie für die schreiben und so.
Und hat geklappt bisher.
Hat geklappt, ja, also.
Vorher machen wir PR.
Genau, vorher machen wir PR, also wirklich.
Ja.
Ich habe einmal, das ist jetzt auch länger her, also ich glaube 5 Jahre oder so, das war auch im Zuge dieser ganzen Afghanistan-Sachen, da gab es so viele Anfragen von überall, da hat mich ein Weltjournalist kontaktiert, das war ein Interview zur Lage in Afghanistan und ich habe den dann recherchiert und das war ein sah aus wie ein korrekter Kollege. Ich habe ihm dann das Interview gegeben. Also ich habe ein Interview der Welt gegeben. Mittlerweile bereue ich auch das. Ja. Dafür kann dieser Kollege nichts, aber mittlerweile bereue ich auch das. Ich habe im letzten Jahr, als das war glaube ich so vor einem Jahr, hatte ich eine Anfrage von Politico, was auch zu Springer gehört. Und ich weiß, dass auch dort korrekte Leute arbeiten. Die sind auch nicht zufrieden mit dieser ganzen Springer-Politik, was Israel betrifft und so. Ich habe eine Anfrage bekommen, da ging es wieder darum, wir würden dich gerne zur Lage in Afghanistan interviewen. Und ich habe gesagt, nee, ihr gehört zum Springer Verlag, eure Haltung zum Genozid ist bekannt und ich gebe euch kein Interview, sorry.
Ja.
auch wenn du vielleicht korrekt bist. Also da habe ich dann die Grenze nochmal gezogen.
Ja, ich glaube, diese Integrität fehlt leider vielen Leuten in Deutschland im Journalismus.
Nee, aber das geht einfach. Also eben, aber wieso habe ich das geschrieben, dass ich den Glauben an meine Zunft verloren habe? Naja, was soll ich denn schreiben, wenn da die ganze Zeit JournalistInnen abgeschlachtet werden? Unter anderem auch durch Drohnenangriffe und so weiter. Also alles eine Kriegsführung, über die ich auch immer berichtet habe. Eine dystopische Entwicklung, die ich immer befürchtet habe. Und dann passiert das und anstatt da irgendwie Stellung und Halt, also eine Haltung einzunehmen, die dem Ganzen gerecht wird, so wie das viele Internationale auch gemacht haben. Also alle internationalen Journalisten, Vereine, Organisationen, die mir so einfallen, die haben da eine klare Haltung. Ich habe auch viele Kollegen, viele Freunde auch in US-Medien und so, beim New York Times Magazine, bei anderen Investigativmedien und so. Die haben alle eine ganz klare Haltung zu den Sachen. Das ist nicht mal eine Diskussion. Ja. Aber hier in Deutschland muss dann irgendwie, dann kommt dann irgendwer und sagt dann, ja, aber war der nicht irgendwie ein Hamas-Propagandist oder irgendwie sowas? Und ich habe einfach keinen Bock mehr auf sowas. Also ich bin da sehr offensiv. Ich habe das auch so geschrieben und das war ein bisschen auch so eine leckt mich am Arsch Haltung, die ich da so an den Tag bringe. So ist es, so denke ich und macht damit, was ihr wollt. Macht einen Shitstorm, ignoriert mich, mir egal, aber ich kann mich da nicht verstellen.
Ja.
Und das kann ich bis heute nicht. Und ja, ich finde das sehr bedauerlich, dass viele Leute da immer noch keine klare Haltung gefunden haben. Zu dem
ja, aus Karrieregründen.
Aus Karrieregründen, ne? Oder aus, ja, es gibt auch Leute, die vielleicht irgendwie ideologisch, also ja, das, die verstehe ich sowieso nicht. Das sind dann auch so Leute, die schnell so Menschen wie mich angreifen, die dann halt irgendwie ideologisch einfach sagen, keine Ahnung, die IDF weiß schon, was sie tut. Und das sind dann Leute, die sich als Journalisten bezeichnen. Also mit diesem Begriff des Journalisten, also wenn das Journalisten sind, dann bin ich kein Journalist.
Du bist Journalist und was mich persönlich vielleicht auch nochmal interessiert, also du hast Migrationshintergrund, du heißt Emran, du bist Moslem. Wie ist es in der deutschen oder deutschsprachigen Medienbranche unterwegs zu sein, die ja eher weniger divers ist jetzt im Vergleich mit anderen Ländern?
Ja, ich arbeite zum Glück nicht in so einer Redaktion, weil ich glaube, ich würde das gar nicht aushalten, sage ich ganz klipp und klar. Aufgrund dieser Dinge auch, aufgrund dieses Umgangs, der weiterhin da ist. Ich denke, in Österreich ist es schlimmer, so wie ich das immer auch mitbekomme. Aber in Deutschland ist es auch jetzt nicht schön zu reden. Und du merkst auch hier, wie international unterschiedlich das Ganze ist. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mal mit CNN an so einem Projekt gearbeitet habe. Da ging es auch um eine Recherche in Afghanistan. Und wir hatten halt immer so unsere Calls. Das war während der Corona-Zeit. Und wir waren so 5 Leute. Also einmal ich, dann einmal eine sehr bekannte Kollegin, die sudanesische Wurzeln hat, CNN-Korrespondentin, also auch eine Muslima. Dann hattest du noch eine Palästinenserin. Auch eine Muslima, weiß ich gar nicht. Also es war auch nicht das Thema, aber der Umgang war anders. So, keine Ahnung, die sagen dann einfach so Sachen wie, ja, wird schon inshallah, we will make it. Und dann die britischen Kollegen, die auch dabei sind, für die ist es auch kein Ding, für die ist es auch was Normales. Und wenn du, das war jetzt vor ein paar Monaten, als Fastenmonat war, hatte ich eine Podcast-Aufzeichnung auch mit einem Kollegen aus London und der hat jemenitische Wurzeln und das Erste, was der halt so ganz normal gefragt hat, war, und ja, wie läuft's im Ramadan? Es ist ja kalt, oder? Und also so, das war halt so Gespräch, aber ohne, dass man das irgendwie so was Exotisches draus macht oder dass du so komisch darauf angesprochen bist. Das ist einfach ein normales Gespräch, weil das eine normale Realität ist. Genau, auf Augenhöhe. Und das hast du halt hier nicht. Das hast du hier nicht. Es ist leider so. Du hast es hier nicht und du merkst es auch. Und ich denke, viele haben es nochmal schwieriger. Viele KollegInnen, die da in irgendwelchen Redaktionen festsitzen, arbeiten, weil sie auch nicht anders können, weil da Existenzen dranhängen und so. Und dann ist es aber auch, also was meine Erfahrung aber auch war im deutschen Diskurs, das muss ich auch sagen. Ich habe gemerkt, wie der Umgang mit mir ein anderer wurde. Ab dem Zeitpunkt, ab dem, sag ich mal, ich unter Anführungszeichen berühmt war.
Durch Talkshows und
genau,
Bücher.
Der Umgang war ein anderer. Aha. Texte wurden gar nicht mehr redigiert, das wurde einfach abgenommen. Ist natürlich angenehm. Aber der Umgang war ein anderer und vor allem der Umgang wurde auch anders, sobald das Gegenüber gemerkt hat, ah, okay, der Typ, der ist ja auch international bekannt und so.
Also Promi-Status ein bisschen.
Ja, also der hat halt auch auf Englisch so Zeug geschrieben und so Zeug und du merkst schon, dass da der Umgang anders ist. Also es hat etwas Provinzielles immer und du merkst es halt.
Top-Tipp.
Wir sind ja jetzt hier an der Schule und wollen diesen Weg gehen. Hast du einen Tipp an so gerade in der Ausbildung befindende Journalisten, die irgendwie spannend finden, was du machst, wo sie sich dran festhalten können auf ihrem Weg?
Ja, also auf jeden Fall das, was ich vorhin meinte, vor allem diese ganzen Pitching-Geschichten und so, das ist etwas, was ich jedem ans Herz legen kann. Also, dass man da wirklich nicht aufgeben soll, auch wenn oft gar keine Antwort kommt und so, dass man nerven soll, dass man, vor allem wenn man auch die Zeit hat und die Nerven hat, gewisse Dinge zu machen, dass man das dann auch tun soll, dass man aber sich auch gegenseitig, also dass man auch miteinander mehr vernetzt sein sollte, also Leute, die so wie du und ich sind, sollten einfach auch mehr im Alltag miteinander zu tun haben, dass man auch merkt, okay, man struggelt dann nicht allein. Und ja, aber ich weiß, viele von euch hier, ihr seid in Deutschland und ihr schreibt viel auf Deutsch und so, aber versucht auch, also auch die deutschen Grenzen zu überwinden. Das wird, also je früher ihr das macht, umso mehr werdet ihr später davon haben, sowohl hier als auch irgendwo anders. Und ja, ich denke, ja, und natürlich macht es auch Sinn, das war auch bei mir so. Also wenn man halt Experte wird in bestimmten Gebieten, dann profitiert man auch immer davon. Natürlich kann man sein Spektrum dann später ausweiten, aber so, wenn man so, also es war auch bei mir, ich habe es halt gemerkt, ich habe halt früh diese Nische gefunden und habe die dann ausgeweitet und für mich ganz gut so ja, ausnutzen können. Und vor allem als Freier hat man da etwas, wenn man das einmal gut geschafft hat, dann kommen auch viele Medien immer so auf einem zurück, weil sie wissen, okay, der weiß da mehr.
Okay, ja, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Danke dir.
Hat Spaß gemacht zu quatschen und Dankeschön.
Ja, gerne wieder. Hat mich gefreut.
Das war Emran Feroz zu Besuch bei Reporter Insights. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked, abonniert und teilt ihn gerne. Das hilft uns, gehört zu werden. Wir freuen uns über Feedback, am liebsten auf Instagram. Da heißen wir @reportageschule.
Reporter Insights ist eine Produktion der Reportageschule und Reportagen FM.